Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Henn. Der Großen Koalition droht eine Zerreißprobe nach dem Linkschwenk der SPD. Wie schwierig wird das Regieren für die Union? Stimmen dazu vom CSU-Vorstand in München, der sich auch mit einem anderen Thema befasst hat, nämlich der tödlichen Attacke auf einen Feuerwehrmann auf dem Augsburger Weihnachtsmarkt. Ein Thema gleich bei Deutschland heute. Außerdem berichten wir über den Protest der Immobilienbranche in Berlin. Verbände der Bau- und Wohnungswirtschaft gehen gegen den geplanten Mietendeckel auf die Straße. Und Schlusslicht Lübeck, warum der Nahverkehr in der Stadt im bundesweiten Ranking den letzten Platz belegt. Pacta sunt servanda will heißen. Die Verträge müssen eingehalten werden. Diesen lateinischen Spruch zitierte CSU-Chef Markus Söder heute früh. Sprich, Führungswechsel an der SPD-Spitze hin oder her, es gibt für die CSU keine Kompromisse, es gilt der Koalitionsvertrag. Unser Landeskorrespondent Tobias Krone war heute bei der CSU-Vorstandssitzung in München. Beraten wurde über die Konsequenzen aus dem Linksruck beim SPD-Parteitag. Regieren werde nach diesem Parteitag nicht leichter, sondern schwieriger, das sagte Söder vorab. Wie schwierig wird's denn für die CSU, Herr Krone?
Also Markus Söder sieht die Zukunft in Gefahr. Die SPD verliere die Verlässlichkeit in der Bundesregierung. Und Markus Söder hat euch heute auch formuliert, er fürchte auch um die Bundesregierung, ganz konkret auch um das Personal der SPD, mit dem er bisher hervorragend zusammengearbeitet habe. Also das ist doch ein großes Lob auch von Söder gewesen an die Ministerinnen und Minister, die zusammen in der Großen Koalition mit der Union drin sitzen. Aber wenn das Regierungspersonal der SPD-Ministerriege zu stark von diesen Parteitagsbeschlüssen jetzt unter Druck gesetzt werde, dann könne man eben nicht mit einer stabilen Zusammenarbeit rechnen.
Wie steht denn Söder konkret zum neuen SPD-Führungsduo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans?
Er hat heute gesagt, er habe noch keinen Kontakt jetzt in diesen Tagen zu dem neuen Führungsduo der SPD gehabt. Er kenne aber Norbert Walter-Borjans aus der Zeit, in der beide Finanzminister ihrer Länder waren. Das war ja in den vergangenen Jahren so. Söder im reichen Bayern und Walter-Borjans im klammen Nordrhein-Westfalen. Das waren quasi die idealen Gegenspieler. Und das haben sie einander auch spüren lassen. Jetzt hat aber Söder gesagt, in dieser neuen Rolle als SPD-Parteichef will er natürlich auch den beiden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans auch erstmal zuhören. Bis Weihnachten hat man sich so eine Art Friedenspflicht auferlegt, um erstmal ins Gespräch zu kommen.
Benennen wir mal einige der Forderungen. Die Sozialdemokraten wollen bei Hartz IV zurückrudern, die Schuldenbremse überwinden, die Vermögenssteuer wieder einführen und. Wie kommen diese Forderungen denn im Einzelnen bei der CSU an?
Ja, bei allen Themen kommt von der CSU ein klares Nein. Die CSU verteidigt die schwarze Null. Heute auch in der Pressekonferenz hat Söder das auch mit europäischen Werten und europäischer Stabilität begründet. Wenn jetzt Deutschland sich stärker verschulde, würde es zu einer Inflation in ganz Europa führen. Das könne keiner wollen, auch nicht die SPD. Er findet auch, wie die Schwesterpartei CDU, Deutschland habe schon gerade genug Steuergeld. Es müsse also nur richtige Wege gefunden werden, wie man dieses Geld ausgibt. Also das auch eine Absage zu höheren Steuern. Und er glaube nicht an die Vermögensteuer. Also er glaubt auch nicht, dass das der SPD helfen würde. Die Beliebtheitswerte der SPD hätten sich auch in der jüngeren Vergangenheit in den Ländern nicht weiterhin angehoben durch diese Forderung. Also nimmt er das Ganze, also beziehungsweise diesen Vorschlag mit der Vermögensteuer nicht so richtig ernst.
Und Hartz IV? Das Zurückrudern bei Hartz IV?
Dazu hat er heute nichts gesagt in der Pressekonferenz, aber grundsätzlich ist man bei der CSU natürlich dabei, an den sozialstaatlichen Vorgaben gerade nichts zu ändern. Damit fahre man sehr gut und damit werde das Leistungsprinzip betont.
Ich hatte es eingangs schon angekündigt, die tödliche Attacke auf einen Feuerwehrmann auf dem Augsburger Weihnachtsmarkt war ebenfalls Thema auf der CSU-Vorstandssitzung. Neue Ermittlungserkenntnisse gibt es bislang nicht. Die Polizei wird sich nach unserer Sendung nochmal ausführlich äußern in einer Pressekonferenz. Aber Söder hat sich heute Vormittag zu der Attacke folgendermaßen geäußert.
Natürlich ist man erschüttert und bewegt über so einen Vorfall, dass ein schöner Besuch auf einem Weihnachtsmarkt, auf einem Christkindlesmarkt, dann so endet. Die zunehmende Gewaltbereitschaft, das schnelle Zuschlagen, ist eine schlechte Entwicklung in unserer Gesellschaft. Und wir müssen uns überlegen, wie wir dagegen vorgehen können. Ob nur mit Polizeipräsenz oder mit anderen Fragen. Wir werden das nochmal diskutieren, ob man Polizeipräsenz in Innenstädten, gerade in solchen Wochen, erhöhen kann. Was Fakt ist, dass dank der Videoüberwachung und dem schnellen Einsatz der Polizei, da auch dank an den Innenminister und der Polizei, dem örtlichen Polizeipräsidium, sehr rasch die Tat geklärt werden kann.
Eine erhöhte Polizeipräsenz vor Weihnachten, eine Möglichkeit. Aber Herr Krone, noch ist ja nicht klar, wie sich die Tat genau zugetragen hat, richtig?
Genau, also ich denke, in einer Viertelstunde wird man dann etwas schlauer sein. Mein Kollege Michael Watzke und ich hier in Bayern haben diesen Vorfall auch das ganze Wochenüber von Samstagabend an intensiv verfolgt, aber bisher eben noch nicht in unserem Sender darüber berichtet, denn bisher ist einfach noch keine politische Dimension dieses Vorfalls abzusehen. Also so etwas wie ein terroristischer oder rassistischer Hintergrund der Tat oder eine Gewalt gegen Sicherheitskräfte im Einsatz. Das Opfer war zwar von Beruf Feuerwehrmann, wie man das ja auch von den Bildern entnehmen konnte, die trauernden Kolleginnen und Kollegen, die da im Kreis stehen, dieses Bild, das zurzeit durch die Medien geht. Aber privat war er unterwegs auf dem Weihnachtsmarkt und ist dann da in diese Schlägerei geraten, tragischerweise. In einer knappen halben Stunde wissen wir darüber sicherlich mehr. Auch im bayerischen Kabinett soll über mögliche Konsequenzen beraten werden. Und bevor da jetzt keine konkreten Details benannt werden, möchten wir da dranbleiben, aber bisher noch nicht so viel darüber sagen, was zurzeit spekuliert wird.
Der CSU-Vorstand einerseits zum SPD-Führungswechsel und zur Attacke auf dem Augsburger Weihnachtsmarkt. Unser Landeskorrespondent Tobias Krone berichtete. Vielen Dank. Über Monate hinweg wurde hitzig diskutiert, doch seit ein paar Wochen ist der Mietendeckel vom Berliner Senat beschlossene Sache. Das Gesetz soll Anfang 2020 verabschiedet sein. Es sieht unter anderem vor, die Mieten für 5 Jahre einzufrieren. Doch auch nach dem Beschluss reißen die Diskussionen nicht ab. Während viele Mieter den Deckel als Rettung empfinden, ist die Immobilienbranche entsetzt und warnt vor negativen Konsequenzen für den Wohnungsmarkt. Deshalb gingen heute früh zur Abwechslung mal nicht die Mieter, sondern Verbände der Bau- und Wohnungswirtschaft in Berlin auf die Straße. Sebastian Engelbrecht war dabei.
Die Straße des 17. Juni ist bis zum Brandenburger Tor blockiert. Dieses Mal nicht durch Traktoren. Kranwagen stehen da, Kipplaster, Lieferwagen von Klempnern und Elektrikern. Die Demonstranten tragen neongelbe Westen. Auf Protestschildern steht: Mietendeckel zerstört Altersvorsorge und Mietendeckel gleich Klimanotlage. Etwa 1500 Menschen haben sich vor einem Lastwagen versammelt. Darauf steht Klaus-Dieter Müller, Stuckateurmeister und Bauunternehmer. Er ist Präsident der Fachgemeinschaft Bau in Berlin.
Warum ist das so? Durch den Mietendeckel, und Sie sehen es auf vielen dieser Schilder und auf vielen der Fahrzeuge, durch den Mietendeckel wird keine einzige neue Wohnung gebaut. Und Wohnungsbau, Neubau, ein Mehr an Wohnungsbau ist das Einzige, was den angestrengten Wohnungsmarkt erleichtern kann, eine Erleichterung verschaffen kann. Deswegen brauchen wir Neubau und deswegen brauchen wir Sanierung und Investitionen in Wohnungsbau.
Sie alle applaudieren, trillern auf ihren Pfeifen. Dachdecker, Fliesenleger, Metallbauer, Glaser, Tischler, Maler, zusammen mit Bauunternehmern, Maklern und Vermietern. Frank Muschiol gehört zu ihnen. Er ist der Chef eines Handwerksbetriebs mit 350 Mitarbeitern, mit all diesen Gewerken. Wohnungssanierung ist sein Metier. Muschiol demonstriert:
Weil ich als 70-Jähriger schon zweimal die Folgen von sozialistischer Wohnungspolitik miterlebt habe. Einmal im alten West-Berlin bei der Mietpreisbindung und zum anderen bei der DDR. Und das hatte jedes Mal die gleichen Folgen. Verfallene Häuser, Schwarzmarktzahlungen und jedenfalls keine bessere Wohnraumversorgung der Bevölkerung.
Seit 3 bis 4 Monaten spürt Muschiol die Auswirkungen des Mietendeckels, den das Berliner Abgeordnetenhaus noch gar nicht verabschiedet hat. Er rechnet deswegen mit 25 bis 30% weniger Umsatz.
Ich befürchte das, was ich jetzt schon von sehr vielen Kunden höre, dass sie ihre Investitionstätigkeit weitestgehend einschränken und dementsprechend die Nachfrage einbricht.
Nicht weit von Muschiol steht Thomas Reitmeier im Gewühl der Demonstranten. Er ist angestellt als Tischler bei einem Unternehmen mit 40 Kollegen. Bei ihm machte sich der Mietendeckel schon früher bemerkbar.
Na, das ist jetzt seit einem halben Jahr und wir bewegen uns momentan beim Auftragsverlust oder bestehende Aufträge, die wieder zurückgezogen sind, von 2 Millionen. Und das ist für uns als kleiner Betrieb, als mittelständiger Betrieb, ist das wahnsinnig viel, ne?
Bei anderen ist der Mietendeckeleffekt noch nicht angekommen. Zum Beispiel bei Steffi Ritter, Unternehmensberaterin in der Wohnungswirtschaft. Sie ist einfach nur empört über die Pläne des Senats.
Es wird hier alles platt gemacht in Berlin, was damit zu tun hat. Die ersten Handwerker verlieren ihre Arbeitsplätze. Die ersten Investoren wandern ab, also Berlin schießt sich hier komplett ins Aus und das muss verhindert werden.
Aber Ritter ist zuversichtlich, dass das Projekt Mietendeckel noch vom Verfassungsgericht gestoppt wird.
Der Mietendeckel konterkariert das Ganze und greift halt in das Bundesrecht ein und schon deshalb ist er verfassungswidrig. Außerdem greift dann das Vertragsrecht ein zwischen Vermieter und Mieter. Und auch das ist rechtlich nicht zulässig, das widerspricht komplett unserem Grundgesetz.
Auf dem Höhepunkt der Demonstration zieht ein Kran eine mannshohe Holzscheibe in die Luft. Darauf die Aufschrift: Euer Mietendeckel kostet unsere Arbeitsplätze. Sibylle Behrendt vom Vermieterverband Haus und Grund trägt ein Papphaus auf dem Kopf mit der Aufschrift: Dach überm Kopf, nur mit den Kleinvermietern.
Ja, ich finde ihn vor allem sinnlos. Er bringt ja nichts. Und ungerecht ist er natürlich auch und wird die vielen privaten Kleinvermieter vom Markt vertreiben zugunsten einer Anbieterstruktur, die man nachher vielleicht nicht haben möchte. Ja.
Behrendt meint die Großunternehmen der Wohnungswirtschaft. Neid frisst Hirn, heißt es auf einem Transparent neben ihr, adressiert an Aktivisten, die den Mietendeckel wollen. Und Bauunternehmer Klaus-Dieter Müller fast zusammen.
Zum Wohle aller Berliner Wohnungsmieter wollen wir dazu aufrufen, den Mietendeckel zu begraben. Der Mietendeckel baut keine Wohnung.
Sebastian Engelbrecht über den Protest der Immobilienbranche gegen den Mietendeckel. Mit der Klimaschutzdebatte rückt auch der öffentliche Nahverkehr in den Fokus. Denn wer sein Auto stehen lässt und auf Bus oder Bahn umsteigt, verbraucht weniger CO2 und schützt damit das Klima. Das Verbraucherportal testberichte.de hat deshalb die Nahverkehrsangebote von mehr als 40 deutschen Großstädten unter die Lupe genommen. Lübeck in Schleswig-Holstein landete in dem Ranking auf dem letzten Platz. Und das, obwohl die Hansestadt gerade zwei neue Elektrobusse vorgestellt hat und sich damit als besonders umweltfreundlich präsentieren wollte. Hauke von Hallern berichtet.
Rush Hour am Lübecker Zopp. Hunderte Fahrgäste stehen dicht an dicht am Bussteig und warten auf ihre Linie. Insgesamt gibt es im Stadtgebiet 450 Haltestellen. Jedes Jahr befördert der Lübecker Stadtverkehr mehr als 20 Millionen Fahrgäste. Doch die müssen vergleichsweise tief ins Portemonnaie greifen. In keiner der getesteten Städte ist das Tagesticket so teuer wie in der Hansestadt. Mit satten 9,80 Euro langt Lübeck am stärksten zu und landet damit auf Rang 43, dem letzten Platz. Viele Fahrgäste sind von den teuren Buspreisen genervt.
Das ist sehr teuer, ja. Das stimmt auch. Das ärgert schon.
Was ich hier schade finde, in Großstädten gibt es hier zum Beispiel für Hartz-IV-Empfänger dieses Sozialticket. Gibt es hier nicht.
Also ich pendle jeden Tag zwischen Travemünde und Lübeck. Eine einzelne Karte kostet 3,20 und darüber kommt auch noch Verspätungen und so weiter. Das ist halt natürlich auch nicht günstig.
Eine Monatskarte kostet in Lübeck 65 Euro, fast doppelt so viel wie zum Beispiel in Potsdam. Dort sind die Nahverkehrspreise im bundesweiten Test vergleichsweise am günstigsten. Trotzdem, in Lübeck gibt es einige Fahrgäste, die hohen Buspreise gerne bezahlen.
Ich finde es nicht teuer. Ich sag mal, durch Lübeck zu fahren für 3,20 Euro oder was das kostet, das geht. Die wollen ja auch Geld verdienen.
Nein, ich bin Rentnerin. Ich fahre kein Auto mehr und bin also auf den Bus angewiesen. Und ich wohne so, dass ich 4 Buslinien erreichen kann, mit 4 Linien in die Innenstadt fahren. Und damit bin ich sehr zufrieden. Ich nutze sie viel. Und was es kostet, kostet es eben. Ein Auto ist teurer.
Ich meine, man muss ja auch sagen, die Busse sind ja im Prinzip gut. Die sind nicht so abgerockt wie in anderen Städten.
Auch Gerlinde Zielke, Sprecherin des Lübecker Stadtverkehrs, verteidigt die Tarife. Qualität koste eben, so das Argument.
Man muss natürlich sehen, dass ÖPNV nicht umsonst sein kann. Da steckt eine große Leistung dahinter, die wir ja auch bringen. Wir haben 100% Niederflurbusse und richten uns jetzt aus auf die Zukunft mit Elektromobilität. Das hat alles seinen Preis und die Frage ist eben, inwieweit ist die Stadt bereit, Zuschüsse zu zahlen, damit der Tarif für den Kunden ein bisschen günstiger werden kann.
Eventuell wird demnächst an genau dieser Stellschraube gedreht. Die Stadt Lübeck möchte mit dem Lübecker Stadtverkehr zumindest ins Gespräch kommen.
Wir haben jetzt einen Auftrag der Bürgerschaft erhalten und wir werden gemeinsam mit der Hansestadt Lübeck die Tarifstruktur noch einmal neu überprüfen und dann mal schauen, was im nächsten Jahr dabei herauskommt.
Voraussichtlich im nächsten Jahr muss die Lübecker Politik entscheiden, wie sie mit dem öffentlichen Nahverkehr umgehen wird, erklärt Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau.
Im Ergebnis heißt das, dass wir dann eine politische Diskussion darüber führen müssen, ob es eine Frage der Preissenkung ist oder auch wie gewünscht ein Ausbau der Qualität. Das heißt, schnellere Taktung, mehr Linien, das wird eine Diskussion sein, die zu führen ist und die dann auch am Ende politisch zu entscheiden sein wird. Wir reden aber hier eben auch im Auswirkungen im Millionenbereich, sodass hier auch entsprechende Wirkungen gutachterlich im Vorwege vorbereitet werden.
Heißt, wenn von der Politik gewollt, könnten die Fahrpreise in Zukunft deutlich sinken. Viele Lübecker hoffen, dass etwas passiert, denn die Straßen in der Hansestadt sind überfüllt. Es gibt zahlreiche marode Strecken mit Schlaglöchern und Brücken, die erneuert werden müssen. Immer wieder legen Baustellen den Verkehr lahm. Günstige Bustickets könnten die Staus auf den Straßen verringern, meint ein Fahrgast.
Das ist ja auch ein Anreiz für die Menschen, die eben viel mit dem Auto fahren und dann vielleicht eher umsteigen würden. Ich habe schon welche gehört im Bus, die gesagt haben, mir reicht das, ich fahre jetzt mit dem Bus. Und um das noch mehr zu forcieren, wäre schon ganz gut, wenn da was passiert. Ne?
Was den öffentlichen Nahverkehr angeht, ist der nicht nur in Lübeck ausbaufähig. Hamburg landet im Nahverkehrsranking ebenfalls ganz hinten auf Platz 41. Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt Kiel liegt im Mittelfeld. Ein Tagesticket für den Bus kostet hier zum Beispiel 7,80 Euro, eine Monatskarte knapp 51 Euro. In Zeiten, in denen über einen besseren Klimaschutz diskutiert wird, gibt es auch hier Nachholbedarf.
Hauke von Hallern über Lübecks Nahverkehr. Schlusslicht beim bundesweiten Ranking.
Thank you.
Die Bertelsmann-Stiftung hat berechnet, dass der Ausbau der Ganztagsschulen mehr als 5 Milliarden Euro jährlich kosten wird. Ein Thema gleich bei Campus und Karriere mit meiner Kollegin Lena Sterz. Und das war Deutschland heute. Fürs Zuhören bedankt sich Claudia Henn.